Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Dienstag, der 2. November und mein Name ist Maximilian Nowroth.
Ladies and Gentlemen, let's get ready to rumble!
Grün oder liberal, beim Thema Geld liegen Lichtjahre zwischen den möchtegern Finanzministern.
Und letztlich ist die Frage der nächsten Wochen, soll das ein Robert Habeck von den Grünen sein oder soll das ein Finanzminister der FDP sein? Ich wäre bereit, das zu übernehmen.
Ich würde nie Christian Lindner das Finanzministerium überlassen.
Also, ich würde sagen, diese beiden sind definitiv bereit für einen Fight. Sind Sie es auch? Okay, dann stellen wir uns doch das Duell um das Finanzministerium mal für einen Moment als Boxkampf vor. In der linken Ecke mit der grünen Hose, Robert Habeck. 52 Jahre alt, knapp 1,90 groß, Radler und Vegetarier. Auf die Waage, da bringt er neben einem erfolgreichen Bundestagswahlkampf für die Grünen auch die Erfahrung als ehemaliger Landesminister in Schleswig-Holstein. Dann in der rechten Ecke mit der gelben Hose, Christian Lindner. 10 Jahre jünger, 1,86 Meter groß, Jäger und Porsche-Fahrer. Kampferprobt vor allem als Anführer des Comebacks der FDP. Nicht nur wegen der Körpergröße ist es ein Duell auf Augenhöhe. Beide haben sich akribisch vorbereitet, stehen stabil in der Deckung und noch ist völlig offen, wer von beiden als Sieger aus dem Ring steigen wird. Aber Lindner oder Habeck, bei dieser Frage, da geht es doch eigentlich um viel mehr als nur um zwei Personen. Nein, es geht um völlig unterschiedliche Denkschulen. Markt gegen Staat, Sparen versus Schulden, nationale oder europäische Staatsausgaben. Alle beide wollen mit dem Amt, der Agenda ihrer Partei einen finanziellen Rahmen setzen und damit das Bild von Deutschland für die nächsten Jahre entscheidend mitgestalten. Wer in diesem Duell nach Punkten führt und was sich für Sie ganz persönlich ändern würde, wenn der eine oder eben der andere gewinnt, all das erfahren Sie in dieser Folge. Ring frei! Bevor es aber losgeht, blicken wir noch aufs Parkett der Frankfurter Börse und dafür ist jetzt mein Sparringspartner, unser Finanzredakteur Peter Köhler. Peter, der DAX nimmt Kurs auf die 16.000-Punkte-Marke. Das wäre ja ein neues Allzeithoch. Was sind denn die Gründe für diesen Anstieg?
Ja, um im Bild zu bleiben, der DAX ist auch auf der Siegerstraße. Er konnte ein paar Wirkungstreffer landen heute. Und zwar ist er um knapp 1% auf 15.940 Punkte am späten Nachmittag gestiegen. Und naja, damit ist er wieder nah an das Rekordhoch gekommen von 16.030 Zählern, das ja aus dem August herrührte. Und es gab ein paar Sonderbewegungen bei einzelnen Werten wie Fresenius und Fresenius Medical Care. Die konnten beide nach oben ausreißen. Aber insgesamt ist die Stimmung eben zuversichtlich und eher etwas abwartend wird man jetzt noch nach den USA blicken, denn da muss ja die Notenbank Fed noch ihre Sitzung abhalten und den Kurs für die kommenden Monate festzurren.
Genau, das passiert am Mittwoch, da schauen wir auch noch hier in der Sendung auf jeden Fall ganz genau drauf. Nochmal ein Blick auf heute und auf den DAX, da gab es ja noch einen anderen großen Ausreißer, nämlich die Aktie von HelloFresh, also diesem Anbieter von Kochboxen. Was war denn da das Erfolgsrezept?
Naja, man kann sagen, HelloFresh war auf jeden Fall heute der Tagessieger. Also die konnten die Fäuste in die Höhe recken, denn die haben in diesem Jahr die Umsatzmarke von 6 Milliarden im Blick und wollen die knacken. Und sowas wird natürlich von den Anlegern gefeiert. Und das Unternehmen ist ja erst vor kurzem in den Leitindex DAX eingezogen, als der auch erweitert wurde. Und jetzt zwischenzeitlich am Dienstag um mehr als 13% in die Höhe gesprungen, ja.
Peter, lass uns zum Schluss nochmal in die USA schauen, denn dort gab es ja Schlagzeilen einmal beim Pharmakonzern Pfizer und dann auch mal wieder bei Tesla. Kannst du uns da nochmal kurz die Hintergründe erzählen?
Ja, also man kann sagen, das geht hier um Gewinner und Verlierer, zumindest mal für einen Tag. Der Pharmakonzern Pfizer, der profitiert ganz einfach von dem Impfstoffumsatz im Zusammenhang mit der Corona-Krise und verbucht da eben deutliche Zuwächse. Aber auch mit klinischer Ernährung und mit Krebsmedikamenten ist das Unternehmen gut unterwegs und hat eben eine positive Prognose abgegeben, was der Aktie zuletzt zu einem Plus von rund 2,5% verhalf. Ganz anders ist die Lage dagegen bei Tesla. Tesla-Chef Elon Musk hat mit einem Tweet für Verwirrung rund um einen großen Deal gesorgt. Da geht es um den Autovermieter Hertz. In der vergangenen Woche hieß es ja, dass man für die Vermietflotte 100.000 Tesla-Elektroautos kaufen wolle. Jetzt hat aber Musk getwittert, es gibt noch keinen Vertrag, das sorgte für Verwirrung. Zum Glück hat dann Hertz bekräftigt, man habe eine anfängliche Bestellung schon abgegeben. Trotzdem, unterm Strich gab es dann ein Minus zuletzt für die Aktie von Tesla von gut 1,8%.
Okay, und für alle von Ihnen da draußen, die jetzt noch ein bisschen tiefer bei Tesla einsteigen möchten, empfehle ich Ihnen noch einmal den Blick ins Archiv, nämlich die Folge vom 22. Oktober. Da haben wir hier bei Today einen großen Tesla-Aktiencheck gemacht. Peter, vielen Dank für diesen Blick auf die Börsenbretter.
Ich danke dir. Tschüss, Max.
Während in diesen Wochen knapp 300 Politikerinnen und Politiker von SPD, Grünen und FDP in ihren Arbeitsgruppen das inhaltliche Fundament für einen Ampel-Koalitionsvertrag legen, da ist die Entscheidung über den obersten Kassenwart des Landes eine ganz persönliche. In der neuen Bundesregierung nämlich, da ist kaum ein Ministerposten so umkämpft wie der des Finanzressorts. Kein Wunder, denn hier entscheidet sich ja, ob die politischen Ideen aus den anderen Ministerien auch das benötigte Budget für die Umsetzung bekommen. Mit anderen Worten, wer das Klima retten will und dafür Geld braucht, der kommt am neuen Finanzminister nicht vorbei. Genau deshalb will ja Robert Habeck eben diese Rolle in der neuen Regierung einnehmen. Und genau deshalb will Christian Lindner ihm diesen Posten auf keinen Fall überlassen. Mich würde jetzt erst einmal interessieren, wen der beiden würden Sie denn gerne als Gewinner dieses Kampfes sehen? Schreiben Sie uns doch gerne Ihre Meinung, und zwar am besten per Mail an today@handelsblatt.com.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Ja, und wie es bei dem Duell aktuell steht und vor allem auch welche Folgen die Entscheidung für unser Geld haben könnte, das hören wir jetzt vom Kampfrichter unseres Vertrauens, Martin Greive aus dem Handelsblatt Hauptstadtbüro. Hallo Martin.
Hallo nach Düsseldorf.
Also, wer geht am Ende als Sieger aus dem Ring?
Tja, das ist die Frage, die sich momentan hier in Berlin alle stellen. Natürlich ist momentan schwer zu sagen. Aus den Koalitionsverhandlungen dringt nichts nach außen. Zudem sollen die ganzen Personalfragen ja ganz am Ende entschieden werden. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass da eine Vorentscheidung gefallen ist. Nur dummerweise kennen wir sie nicht. Ich gebe aber mal einen Tipp ab. Ich glaube, es wird Christian Lindner von der FDP.
Was ist so die Basis für deinen Tipp?
Ja, wenn man sich mal die beiden Parteien anguckt, also ist ja klar, Olaf Scholz wird Kanzler. Das heißt, entweder stellen die Grünen oder die FDP den Bundesfinanzminister. Beide Parteien werden schon versuchen, das Ministerium für sich rauszuholen. Zunächst hätten zwar eigentlich die Grünen da das erste Zugriffsrecht, weil die Grünen ja leicht besser abgeschnitten haben als die FDP bei der Bundestagswahl. Allerdings glaube ich, dass dieses alte Gesetz so nicht mehr gilt. Vor allem, wenn man sich beide Parteien anguckt, die Grünen sind ja nun mal die Klimapartei. Die Klimapolitik war der Gründungsgrund für diese Partei. Mhm. Die Grünen warnen davor, dass bald die Welt brennt, wenn wir den Klimawandel nicht entschieden genug bekämpfen. Auf der anderen Seite ist die FDP nun mal die Partei der Steuersenkung, die Partei der Steuerpolitik. Und es sähe doch einigermaßen komisch aus, glaube ich, wenn jetzt die Grünen sagen, ach, wir verzichten aufs Klimaministerium und nehmen dafür das Finanzministerium und die FDP dafür im Gegenzug das Klimaministerium übernimmt. Mhm. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Aber in der Vergangenheit war es ja schon traditionell bei der FDP so, dass die nicht das Finanzministerium, sondern eher das Wirtschafts- und das Innenministerium gestellt haben. Und das Finanzministerium ist ja so wichtig, weil es eben das Veto-Ministerium ist, ne? Also wenn jemand Geld braucht für Klimaideen, dann müssen sie beim Finanzminister anklopfen.
Das ist richtig. Also grundsätzlich kann man aus dem Bundesfinanzministerium tatsächlich auch gute Klimapolitik machen, weil man eben aus dem Finanzministerium A das Geld verteilen kann und B, wie du ja schon richtig gesagt hast, oft ein Vetorecht einlegen kann. Mhm. Ich glaube trotzdem, Christian Lindner steht massiv unter Druck, sich das Finanzministerium zu holen. Dann kommt diese Aufgabenteilung hinzu, eben dass die FDP mehr für Steuerpolitik steht und die Grünen für die Klimapolitik. Und ja, also ich glaube, Christian Lindner kommt eigentlich aus der Nummer kaum raus, nicht das Finanzministerium nach Hause zu bringen. Deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass es anders läuft. Man kann immer eines Besseren belehrt werden, aber Deshalb würde ich eben tippen, Christian Lindner wird nächster Bundesfinanzminister.
Nehmen wir mal an, du behältst recht. Was würde ganz oben auf seiner Agenda stehen als Finanzminister?
Ja, die FDP ist ja in die Bundestagswahl gezogen mit dem Versprechen auf Steuersenkungen. Das wird die FDP aufgrund der recht angespannten Finanzlage so nicht umsetzen können. Das wurde ja auch im Sondierungsplan schon festgehalten. Da gibt es zwar kleinere Steuerentlastungen auch für untere Einkommen, eine Reform der sogenannten Midi-Jobs, da kann man dann mehr hinzuverdienen, ohne dass man höhere Sozialbeiträge zahlen muss. Aber Christian Lindner setzt dann auf eine andere Strategie. Er fordert sogenannte Superabschreibung für Unternehmen. Also Unternehmen können dann deutlich schneller Investitionen abschreiben. Das hilft den Unternehmen auch sehr. Das geht aber nicht so sehr auf die Staatskasse. Und damit hat man eigentlich das Problem gelöst, dass A, zwar kein Geld für Steuersenkung da ist, aber auf der anderen Seite man trotzdem was für die Wirtschaft machen will. Also ich glaube, da wird sich Christian Lindner sehr, sehr stark darauf konzentrieren. Und dann wird er auch darauf drängen, die Schuldenbremse einzuhalten. Mit dem Versprechen ist er auch angetreten. Das kann ja auch nicht komplett torpedieren. Und das dritte Versprechen, das hat er ja quasi schon eingehalten, Steuererhöhungen, die ja SPD und Grüne fordern, eben eine Einführung der Vermögensteuer wieder, höhere Erbschaftssteuern, höherer Spitzensteuersatz, das wird mit der FDP in einer Ampel alles nicht kommen.
Genau, das haben wir ja auch schon schriftlich, das steht drin im Sondierungspapier. Aber Martin, die Grünen kämpfen natürlich ja weiterhin ums Finanzministerium, um ihre Klimapolitik mit dem nötigen Budget umsetzen zu können. Also, angenommen, Robert Habeck wird es. Wie würde er sich von Christian Lindner unterscheiden?
Robert Habeck würde sicherlich ein völlig anderes Denken in dieses Ministerium reinbringen. Er setzt sehr, sehr stark auf öffentliche Investitionen. Die Grünen fordern ja 50 Milliarden Euro staatliche Investitionen mehr zusätzlich pro Jahr. Er würde sicherlich auch darauf drängen, dass man deutlich mehr Geld, auch mehr staatliches Geld, einsetzt zur Bekämpfung des Klimawandels. In der Europapolitik würde es sicherlich auch größere Unterschiede geben. Der Bundesfinanzminister spielt ja in der Europapolitik eine sehr, sehr wichtige Rolle, viel, viel bedeutender als zum Beispiel das Auswärtige Amt. Und Robert Habeck ist zum Beispiel auch jemand, der sich sicherlich für eine stärkere, auch finanzielle Integration der Eurozone einsetzt, der also darauf drängt, dass man weitere Integrationsschritte macht und die eine Art Fiskalunion einführt. Die Frage ist immer, wie weit die FDP da auch unter einem grünen Finanzminister Robert Habeck mitgehen würde, weil die FDP das alles genau nicht will. Da hielt man sich wahrscheinlich, nehme ich mal an, im Koalitionsvertrag im Vorfeld irgendwie schon eine Art auf so einen Korridor einigen, was die nächste Bundesregierung alles in einer Europapolitik machen würde.
Zu dieser Relevanz des deutschen Finanzministers für Europa gab es ja auch einen Gastbeitrag, der ist am Donnerstag in der Zeit erschienen, von dem Wirtschaftsnobelpreisträger Josef Stiglitz und dem Ökonomen Adam Tooze. Die beiden haben explizit vor einem Finanzminister Christian Lindner gewarnt. Also ich zitiere mal kurz aus dem Beitrag: Lindners wirtschaftspolitische Vorstellungen zur Schuldenbremse und den Haushaltsregeln für Europa seien eine Anhäufung konservativer Klischees einer vergangenen Ära. So schreiben es die beiden Ökonomen. Welches Echo hat denn dieser Beitrag im politischen Berlin bei euch gehabt?
Der Beitrag hat schon ein großes Echo gehabt. Das wurde schon hier in Berlin sehr stark wahrgenommen. Ich glaube persönlich aber, das ist eine ziemliche Bubble-Diskussion hier in Berlin. Ich glaube, was zwei amerikanische Ökonomen, in dem Fall eben Adam Tooze und Joe Stiglitz, meinen, wer deutscher Finanzminister werden sollte, spielt eigentlich gar keine Rolle, wenn man ehrlich ist. Also es wäre ja auch so, als würde man jetzt vielleicht hier in Deutschland Clemens Fuß fragen, ob wen er sich denn als nächster amerikanischer Finanzminister wünschen würde. Ich glaube, da würde die US-Regierung auch nicht unbedingt nachgehen. Also es hat zwar schon für Aufmerksamkeit gesorgt, das war auch eine hübsche Geschichte. Ich glaube aber im Prinzip, was die beiden da fordern, ist im Endeffekt komplett irrelevant. Wenn es überhaupt irgendeine Bedeutung gehabt haben sollte, dann hat es vielleicht Christian Lindner sogar eher genützt. Weil wenn man so einen Widerspruch kriegt von so einer Seite, muss auch wissen, Adam Tooze zum Beispiel ist durchaus auch sehr angesehen in SPD-Kreisen. Da gibt es enge Verbindungen auch zu Olaf Scholz. Also wenn man so einen Widerstand kriegt, dann sammelt das eher die Truppen hinter einen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das, wenn es überhaupt, wie gesagt, irgendeine Bedeutung hatte, Christian Lindner eher geholfen hat.
Okay, also es hat ihm zumindest geholfen, sich ein bisschen mehr zu profilieren, ja?
Genau.
Ich habe mich gefragt, ist es nicht auch relevant bei dieser Frage, wie eigentlich die Vergangenheit, also der Lebenslauf von den beiden Kandidaten ausschaut? Und da ist es ja bei Christian Lindner so, er hat bisher noch kein Ministeramt bekleidet. Bei Robert Habeck dagegen, er war schon mal Minister in Schleswig-Holstein. Das war so ein Multiministerium, Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung. Ist das nicht auch ein Vorteil, wenn er sich jetzt auf dieses Amt bewirbt und in den Verhandlungen damit ins Rennen geht?
Grundsätzlich ist es immer ein Vorteil, wenn man schon mal Regierungserfahrung hat. Die hat Robert Habeck, die hat Christian Lindner tatsächlich nicht, wird oft vergessen. Die ist Christian Lindner, die gar nicht hat, hat noch nie Ministeramt bekleidet. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Man muss sich, glaube ich, in so einem Amt tatsächlich erst eingrooven. Das musste selbst ein Olaf Scholz im Bundesfinanzministerium zunächst. Da ist am Anfang auch nicht alles gerade glatt gelaufen, als er das Amt übernommen hatte. Und der hatte ja schon Regierungserfahrung. Also dieser Sprung ins Bundesfinanzministerium, den sollte man schon nicht unterschätzen. Da ist es von Robert Habeck ein Vorteil. Habeck bereitet sich ja auch akribisch auf das Amt vor, hat sich viel mit Finanzpolitik beschäftigt, hat Notenbanker getroffen. Christian Lindner tut das Gleiche auf der anderen Seite. Also unterm Strich, ja, Habeck hat da einen Vorteil. Andererseits hat er ja genau Erfahrung in einem Bereich, ein Ministeramt gesammelt, für das er sich ja jetzt auf Bundesebene eigentlich wunderbar in Stellung bringt und auch profilieren könnte, eben für das neu geschaffene große Klimaministerium. Also eigentlich wäre mit dem Blick auf seine Regierungserfahrung dann die Übernahme des Klimaministeriums sogar eigentlich die schlauere, oder nicht schlauere, aber vielleicht die Variante, in der er eben seine Erfahrung noch besser zur Geltung bringen kann.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ServiceNow unterstützt Ihre Business-Transformation mit der KI-Plattform. Alle reden über KI, aber die KI ist nur so leistungsfähig wie die Plattform, auf der sie aufbaut. Lassen Sie die KI arbeiten, für alle. Beseitigen Sie Reibung und Frustration Ihrer Mitarbeiter und nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Entwickler. Mit intelligenten Tools für Ihren Service, um Kunden zu begeistern. All das auf einer einzigen Plattform. Deshalb funktioniert die Welt mit ServiceNow. Mehr auf servicenow.de/AI4People.
Aber kann es denn auch sein, Martin, dass die Grünen das Ganze so ein bisschen als Pokerspiel betrachten, also schon in der Öffentlichkeit weiterhin aufs Finanzministerium pochen, aber das vielleicht eigentlich tun, um dann im Klimaministerium am Ende durchregieren zu können?
Das kann gut sein. Also es war immer klar, dass die Grünen natürlich niemals kampflos das Bundesfinanzministerium aufgeben würden. Da wären sie ja schön blöd. Also das Ziel der Grünen muss sowieso von vornherein sein, entweder kriegen wir das Ministerium doch überraschenderweise oder wir leisten so viel Widerstand, dass wir den Preis dafür maximal nach oben treiben. Also irgendwann wird man vielleicht Christian Lindner sagen, so pass auf, du wirst zwar jetzt Bundesfinanzminister, aber bei A, B, C, D, E, F machst du jetzt mal schön das, was wir wollen, bei Personalfragen, bei inhaltlichen Fragen. Natürlich, also wenn die Grünen nicht völlig fehlgeleitet sind, und da sind sie nicht, versuchen sie den Preis dafür, das Finanzministerium vielleicht nicht zu übernehmen, absolut maximal nach oben zu treiben.
Du hast ja gesagt, jetzt werden erstmal die Inhalte geklärt und die Posten danach. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erläutern, welche konkreten Folgen also ein Finanzminister, ob das dann eben Lindner oder Habeck ist, für uns Privatanlegerinnen und Anleger hätte?
Ja, also wie gesagt, Lindner würde ja stark auf diese Superabschreibung setzen. Das würde insbesondere der deutschen Wirtschaft natürlich helfen. Das würde die deutschen Unternehmen in eine Position bringen, vielleicht noch mehr zu investieren, schneller die ökologische Transformation zu schaffen. Davon könnten sicherlich auch deutsche Unternehmen profitieren und vielleicht auch dadurch auch steigende Aktienkurse einfahren. Bei Christian Lindner sicherlich ist der Anreiz, Subventionen zu geben, geringer. Da gibt es ja auch die Idee, dass man zum Beispiel eine Abschaffung dieser Plug-in-Hybridprämie macht. Also das fordert er zum Beispiel, dass wiederum die Autoaktien treffen. Also es gibt da schon Unterschiede. Habeck würde sicherlich eben dann mehr Geld, wie ich schon gesagt, auch staatliches Geld in diese ökologische Transformation lenken. Da wird es eben eher staatlich laufen, staatlich abgesichert, vielleicht auch eher über die KfW. Auch da gibt es dann Chancen, vielleicht auch für Kleinanleger. Diese Idee, es gibt so eine Art Konstrukt, ganz kurz, um es zu erklären. Die Regierung will mehr Geld mobilisieren, kann es aber nicht wegen der Schuldenbremse und will deshalb die Halbstaat oder die Staatsbank KfW als Vehikel dafür nutzen. Die würde dann quasi Investitionen absichern und dadurch eben versuchen, mehr private Investitionen reinzuholen. Also der Staat sichert das ab und dann können Privatinvestoren da mehr Geld reinschießen in bestimmte Investitionen von Unternehmen. Und da gibt es sicherlich auch gute Anlagemöglichkeiten dann für Privatanleger. Das allerdings wiederum ist ein Ziel, das verfolgen eher beide, also Lindner und Habeck. Also da wird es dann keine Riesenunterschiede geben. Ich glaube auch im Endeffekt muss man sagen, wahrscheinlich wird es keine gewaltigen Unterschiede für Privatanleger geben, egal ob es Habeck oder Lindner wird, weil sich diese Ampelkoalition, glaube ich, im Koalitionsvertrag relativ klar schon festschreiben muss, was sie genau machen will in der Finanzpolitik.
Ja.
Also ich glaube, da sind die Gegensätze einfach so groß zwischen FDP auf der einen und Grünen und SPD auf der anderen Seite, dass man sich da schon im Vorfeld recht klar einigen muss, was man in den nächsten 4 Jahren machen wird.
Und da ist ja so ein bisschen die Gretchenfrage, wie hältst du es mit den Schulden? Ja, also die FDP ist ja in den Wahlkampf gestartet mit dem eigentlich ja Versprechen, die Schuldenbremse nicht aufzuweichen und eben einen sehr konservativen Haushalt zu führen. Die Grünen dagegen wollen ja, dass in den kommenden 10 Jahren 500 Milliarden Euro vom Staat ausgegeben werden. Das Geld muss ja irgendwo herkommen für Klimaschutz, Digitalisierung, Infrastruktur. Das geht ja nur über neue Schulden, Martin. Aber was passiert denn, wenn die Leitzinsen steigen und die Refinanzierung irgendwann richtig teuer wird? Also das ist doch dann gar nicht mehr so nachhaltig, wofür die Grünen eigentlich stehen, oder?
Das ist richtig. Also zunächst einmal gilt ja die Schuldenbremse erstmal. Also man wird erstmal nur in dem Rahmen Schulden machen können. Das hat Olaf Scholz ja selbst auch gesagt. Mhm. Die FDP will sowieso in der Schuldenbremse festhalten. Also erstmal bei denen, über das Vehikel geht gar nicht viel. Also da kann man vielleicht mal 12 Milliarden Euro Schulden im Jahr machen, mehr nicht. Die Frage ist, ob man jetzt irgendwelche Schattenhaushalte schafft, wie es ja in der Diskussion ist. Eben zum Beispiel über die KfW oder auch über sogenannte Investitionsfonds, die dann abseits der Schuldenbremse laufen. Ich würde vor solchen Ideen immer warnen, weil es eben Schattenhaushalte sind. Wenn man das aber tatsächlich machen sollte und so die Schuldenbremse umgeht, ja, dann sind steigende Zinsen sicherlich nicht eine völlig irrelevante Gefahr. Man muss sagen, das dauert natürlich alles, bis sich das so durchfrisst. Also ich glaube, die durchschnittliche Laufzeit von Staatsanleihen ist rund 7 Jahre momentan. Also bis man wirklich einen richtig durchschlagenden Effekt von steigenden Zinsen auf die Schuldenlast des Bundes hätte, vergehen also erstmal ein paar Jahre. Mhm. Nichtsdestotrotz können sich solche Anstiege auch schneller abzeichnen, als man denkt. Also jetzt schon der kleinste Zinsanstieg im vergangenen Jahr hat dazu geführt, dass der Bund ganz schnell mal, ich glaube 7 Milliarden oder 50, ich weiß nicht, habe es nicht mehr genau im Kopf, aber es war durchaus ein mittlerer einstelliger Milliardenbetrag mehr Zinsen in nur einem Jahr zahlen muss. Also da kann schon schnell was dazukommen, das wird auch teilweise unterschätzt. Aber etwas differenzierte Antwort in dem Fall, es dauert schon noch ein paar Jahre, bis sich's komplett durchfrisst.
Ja, und das ja alles vor dem Hintergrund von ziemlich knappen Staatskassen, denn wegen Corona ging ja die Wirtschaft in Deutschland für lange Zeit ziemlich runter, die Steuereinnahmen waren sehr niedrig und im kommenden Jahr aber soll der deutsche Haushalt schon wieder 420 Milliarden Euro verteilen. Also wird es doch eine große Herausforderung für den neuen Finanzminister, wer es auch immer dann wird, dieses Geld erstmal zu beschaffen, oder?
Das stimmt, wobei es immerhin einen Lichtblick gibt, also obwohl die Wirtschaft in diesem Jahr, die Konjunktur in diesem Jahr ja nicht so richtig rund läuft, laufen die Steuereinnahmen sehr, sehr robust, muss man sagen, überraschend robust sogar. Mhm. Und für das nächste Jahr ist ein sehr, sehr starker Aufschwung vorausgesagt. Das wiederum bedeutet, dass auch die Steuereinnahmen deutlich steigen. Das geht zumindest aus der jüngsten Herbstprognose auch der Bundesregierung hervor. Der Bund kann also schon mal die nächsten 4 Jahre, Stand jetzt, mit 40 Milliarden mindestens mehr planen als bisher. Das ist jetzt kein Gott weiß was für ein gewaltiger Betrag, mit dem auch nicht alle Finanzierungsprobleme der Ampel sofort verschwinden natürlich. Aber es ist immerhin schon mal ein Anfang.
Okay, dann lass uns doch zum Schluss noch eine Prognose wagen, nicht über das Amt des Finanzministers, sondern über die Regierungsbildung. Christian Lindner strebt das schon in der Nikolauswoche an, das hat er jetzt gesagt. Das wäre aber schon in weniger als 40 Tagen. Glaubst du, dass wir so schnell eine Ampelkoalition sehen werden?
Ich halte das für realistisch inzwischen. Ja, hätte ich mir nach der Wahl so auch nicht vorstellen können. Aber wenn man sich anschaut, wie schnell und geräuschlos man ja doch das Sondierungspapier niedergeschrieben hat und sich da geeinigt hat, wie still und geräuschlos jetzt ja auch die Koalitionsverhandlungen laufen. Also man hat dann offenbar eine relativ gute Grundlage gefunden für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das ist schon mal viel wert, muss man sagen. Das ist für einen Journalisten nicht so schön, dass wir aus den Gesprächen nicht so viel erfahren. Aber das halte ich schon mal für einen guten Punkt, deswegen halte ich das für realistisch. Ein zweiter Punkt, der dafür spricht, ist, dürfen wir nicht vergessen, Corona-Krise, wenn man sich die steigenden Infektionszahlen anguckt. Ich glaube, haben alle ein großes Interesse daran, dass wir sehr bald wieder eine sehr handlungsfähige Regierung haben, die im schlimmsten Fall auch wieder neue Schritte einführen muss, was auch immer. Werden wir mal sehen, aber ich glaube, angesichts der Lage ist es sehr wichtig, dass wir bald eine neue Regierung haben. Und dann der dritte Punkt, über den wir ja auch gesprochen haben, wenn man sich mal anschaut, wie so eine Art Ministeriumsvergabe, Zusammensetzung sein könnte. Da kann man sich, glaube ich, ganz gut einigen. Also wenn Olaf Scholz Kanzler ist, dann wird Lindner Finanzminister, die Grünen übernehmen das Klima, SPD übernimmt das Arbeitsministerium, die FDP vielleicht noch Wirtschaft und Digitales und dann die Grünen noch Verkehr. Das passt wunderbar zum Klima, da kann man Klima und Verkehr aus einem Guss machen. Also ich glaube, dass man sich da auch, was diese Ministeriumsverteilung angeht, das ja, was ja auch immer eine sehr sensible Frage ist, auch gut einigen kann. Also aus all diesen Gründen kann ich mir schon vorstellen, dass Nikolaus tatsächlich GroKo aus ist und dann wir eine Ampel haben.
Alles klar, Martin. Vielen Dank, dass du uns hinter die Kulissen dieses Koalitionspokers geführt hast. Dir eine gute Woche und auf Wiederhören.
Danke, viele Grüße nach Düsseldorf.
Und das war's für heute von Handelsblatt Today. Der Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und unsere heutige Sendung, die wurde produziert von Christian Heinemann. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen fürs Zuhören und wünsche Ihnen jetzt einen entspannten Feierabend oder, falls Sie uns am Morgen hören, einen sportlichen Start in den Tag.
Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de.